Wir melden uns zurück, fast Mitte der Tour, zur zweiten Folge des Tourcasts 2025 mit einem Rückblick auf eine extrem dichte und intensive erste Woche und einer fulminanten ersten Bergetappe. Bernie, was für eine erste Woche. In Etappe 1 kurzes Feuerwerk Philipsen, der leider kurz drauf in Etappe 3 schon ausgeschieden ist. Zweite Etappe, Van der Poel, Statement-Sieg, hat Pogacar und Vingegaard hinter sich lassen im Zielsprint. Und dritte Etappe dann, wie vermutet, ein klassisches Sprint-Finish, Merlier vor Milan. Was ist so dein Recap zu den ersten drei Etappen?
Ja, die Tour de France hat wieder gehalten, was sie versprochen hat. Ein wahres Radsportspektakel nahe der belgischen Grenze in Frankreich. Und man kann den Parcoursbauern der Tour wirklich gratulieren, denn sie haben es geschafft im Norden von Frankreich, wo eigentlich die Topografie nicht so schwer ist, doch Klassiker-Etappen hinzuzaubern. Und es war echt ein Spektakel. Also vom ersten Meter an ist wirklich Radrennen gefahren worden. Erste Etappe einfach auch schön, dass die Sprinter die Chance bekommen haben, ins gelbe Trikot zu fahren. War ein Rundkurs rund um Lille mit Seitenwind. Das heißt, es war auch für die Gesamtklassementfahrer gleich extrem zum Aufpassen. Remco Evenepoel, Felix Gall, ja, haben gleich Zeit verloren. Also es, die zwei Topstars, Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, waren in der ersten Gruppe. Und dann, ja, Jasper Philipsen gewinnt den ersten Massensprint und auch das erste gelbe Trikot. Also der perfekte Einstieg für Alpecin, die König. Dann zweite Etappe, ein wirklich schweres Finale, Klassiker-Etappe. Und ja, Mathieu van der Poel hat gezeigt, wer aktuell der Klassiker-Spezialist schlechthin ist, hat in einem packenden Sprint Tadej Pogacar geschlagen. Also das zeigt, wie schwer die Etappe eigentlich war, weil Tadej ist natürlich in absoluter Topform. Und ja, Mathieu war dann doch schneller und auch der würdige Sieger. Also ein perfekter Start für Alpecin, der König. Und ja, das gelbe Trikot auch in den Reihen dieser Mannschaft. Etappe 3 war dann ja eigentlich der erste wirkliche Massensprint, wo flaches Terrain, das heißt, alle Sprinter haben eigentlich die Chance, wirklich in den Sieg mit einzuschreiten. Da war natürlich Jonathan Milan, der große Mann von Lidl Trek, der was natürlich auch unter Druck steht, weil Mats Pedersen nicht dabei. Das heißt, die Kapitänsrolle in dem Sprint ist ihm obliegt und die ersten zwei Etappen nicht einmal zum Sprint zu kommen, war natürlich schon ein sehr, sehr großer Druck und auch der Kampf natürlich ums grüne Trikot. Und ja, da ist leider in einem Zwischensprint dann so einen schweren Sturz gekommen, wo Jasper Philipsen schwer zu Boden gegangen ist, extrem viel Haut verloren hat, Schlüsselbeinbruch, Rippenbruch und musste auch leider die Tour de France am dritten Tag im grünen Trikot verlassen. Also das tut natürlich sehr, sehr weh und ja, nichtsdestotrotz, die Tour geht weiter und ja, dann war wirklich der erste Massensprint mit fast allen Sprintern und die Melia hat seine Extraklasse bewiesen, ohne Teamunterstützung, also er ist durchgesurft, durch das Feld, war bei 1,5 Kilometer eigentlich noch ja, Position 15, wo mein Sprinter eigentlich keine Chance mehr hat, aber er hat so extrem gut performt, hat quasi einen Sprint schon vor dem Sprint gefahren, ist ans Hinterrad vom Jonathan Milan gesprintet, 300-400 Meter quasi ausgeruht bei 60-65 km/h und hat dann mit Reifenbreite Vorsprung den Jonathan Milan noch den Etappensieg weggeschnappt. Also ja, Tim Melier, der schnellste Mann aktuell und natürlich eine schwierige Situation für Lidl trägt, dass er die Vorarbeit seiner Mannschaft nicht vollenden hat können.
Um Reifenbreite hat der Melier den Milan abgehängt im Zielfinish von Etappe 3. Wir werden dann in ein paar Minuten darauf zum Sprechen kommen, wie sich der Herr Milan dann dafür revanchiert hat. Schauen wir weiter auf Etappe 4, vielleicht ein bisschen in der Einzelbetrachtung. Das Fulminanteste an der Etappe war sicherlich erster Etappensieg der diesjährigen Tour für Tadej Pogacar und gleichzeitig 100. Sieg in der professionellen Radsportkarriere. Aufgefallen ist weiterhin, was ein bisschen untergegangen ist. Eurosport hat das Ganze dann ein bisschen aufgegriffen, dass Jonas Vingegaard ein bisschen der lachende Zweite ist, weil Tadej Pogacar ihn auch im Antritt dann zum Ziel hinauf ja schlussendlich nicht vom Hinterrad bekommen hat. Jetzt kann man darüber ein bisschen munkeln, inwieweit das schon wirklich der Versuch war, ihn abzuschütteln. Aber es ist auf jeden Fall aufgefallen, dass Vingegaard da mitfahren hat können. Das gelbe Trikot ist bei Mathieu van der Poel geblieben.
Ja, also vierte Etappe war wie die ersten drei eigentlich irrsinnig schwer. Die Topografie zum Schluss mit 5 Bergwertungen auf die letzten 40 Kilometer war richtig schwer. Es war links, rechts, also auch von der Positionierung vom Feldfahren war es extrem wichtig, vorne zum Fahren. Und der letzte Anstieg hat es schon wirklich in sich gehabt. Also das war echt für die Klassikerfahrer. Man hat gesehen, Tadej hat sich den Tag definitiv ausgesucht. Er wollte seinen 100. Profisieg und das auch bei der Tour de France feiern. Und ja, es war spannend zu sehen, wie auch die Teamtaktiken laufen. Und ja, Tadej hat es dann wirklich probiert, hat attackiert, hat auch schon ein kleines Loch auf Jonas Vingegaard gehabt. Und wenn man ein bisschen sich genau die Videos im Nachhinein anschaut, glaube ich, dass er Tadej gewartet hat. Er hat gesehen, okay, er hat ihn im Griff, beim Antritt kommt er nicht mit. Und es war aber zum Solo-Weiterfahren einfach dann, ja, der Anstieg zu kurz, um wirklich ein richtiges Loch aufzureißen. Und so war zwar in den Medien vielleicht der heimliche Sieger Jonas Vingegaard, der hat es auch so dargestellt, dass er eigentlich der Gewinner der Etappe ist, aber ich glaube, dass der Tadej da ein bisschen mit Auge gefahren ist, den Mann im Ohr gehabt hat. Und somit war, glaube ich, er der Sieger des Tages, auch im moralen Match von den beiden. Und im finalen Zielsprint hat dann Tadej zurückgeschlagen, also wieder Sprint, auch mit Mathieu van der Poel. Und ja, er hat die Etappe vor Jonas Vingegaard gewonnen. Sensationell, Tadej Pogacar mit den jungen Jahren 100 Siege und auch den Biss zum haben, auf Etappensieg während der Tour de France zum gehen. Er konnte sagen, er spart die Körner und fährt nur aufs Gesamtklassement, aber das ist ihm zu wenig. Er will Rennen fahren, er taugt es, die Finale, sagt, das sind genau seins. Er will mit offenem Visier mit den besten Rennfahrern fighten und ja, das hat er auf der vierten Etappe definitiv machen können und in Tadej Pogacar-Style natürlich gewinnt er es dann auch.
Etappe 4 war die erste Etappe, wo sich auch jetzt ein bisschen das abzeichnet, was in den ersten 10 Tagen ein bisschen Programm ist, nämlich einfach ein Höllentempo durch den Großteil der Etappe, auf jeden Fall durchs Etappenfinale, das UAE und Wismar forcieren. Was denkst du dazu? Wer ist da eher federführend oder was steckt da eventuell dahinter? Ist das das, was beide Mannschaften wollen?
Ja, das ergibt sich. Das Thema ist einfach die erste Tourwoche, wenn das Gesamtklassement noch keine Konturen angenommen hat, ist es wichtig, unter die ersten 20, 30 Positionen im Feld zu fahren. Es passieren Stürze, es kommt die Windkante, dann mit dem schweren Finale, das heißt, man muss vorne fahren. Und wenn jetzt zwei Mannschaften das definitive Ziel haben, ganz vorne zum Fahren, dann schaukelt sie das auf. Und dann sind natürlich noch viele andere Mannschaften, die was das Gleiche wollen. Und wenn, sagen wir mal, rund 100 Radlprofis, die Besten der Welt, in Topform vorne fahren wollen, dann wird das automatisch schnell. Deswegen ist in der ersten Tour de France-Woche das Tempo extrem hoch und entwickelt sich so. Das Material ist schneller geworden, dann teilweise der Wind hat da mitgespielt, Aerodynamik und ein komplettes Tour-Peloton in Topform bringt dann die Geschwindigkeiten, was wir ja gesehen haben. Und die zweitschnellste Etappe kommen wir noch später zum Sprechen. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Wo wir gerade bei hohem Tempo sind, perfekte Überleitung zu Etappe 5, das Einzelzeitfahren. Das hat Remco Evenepoel einfach einmal komplett zerlegt. Vingegaard hat überraschend viel Zeit verloren, während Tadej Pogacar seinen Rückstand nämlich auf den eindeutigen Spezialisten Evenepoel sehr, sehr gering hat halten können. Das ist eigentlich ein kompletter Turnaround zur Dauphiné.
Ja.
Wie ist deine Einschätzung dazu?
Einzelzeit von in der ersten Woche bei einer großen Landesrundfahrt hat Remco ja, die letzten Jahre bewiesen, sei es beim Giro oder bei der Vuelta, dass er ganz klar der Favorit ist. Und klar, die Favoritenrolle muss man dann auch erst gerecht werden gegen einen Tadej Pogacar in Topform. Und ja, er hat sensationell Leistung abgerufen. Er sitzt aerodynamisch mit Abstand am besten auf dem Rad. Die Watt, was er in Kombination treten kann mit der Aerodynamik, macht ihn schneller. Ich glaube, dass in der Gesamtwattleistung, wenn man die beiden vergleicht, dass der Tadej wahrscheinlich mehr Watt getreten hat, aber Remco, sein Körper passt einfach zu der aerodynamischen Position am besten zusammen. Also da ist Remco wirklich absolute Weltklasse, Olympiasieger, Weltmeister. Also da geht beim Remco, wenn er noch nicht ermüdet ist, wie vielleicht in der dritten Tourwoche, ist er der klare Kandidat. Und der Tadej hat bewiesen, wie stark er ist, was für eine Topform er hat, weil richtig angesprochen bei der Dauphiné vor 3 Wochen hat er doch eine richtige Klatsche bekommen, hat Jonas Vingegaard 40, 50 Sekunden auf 20 Kilometer kassiert und er hat es umgedreht. Ja, da kommen wir gleich zu Jonas Vingegaard. Er war wahrscheinlich die Enttäuschung beim Zeitfahren. Vielleicht hat er einen schlechten Tag erwischt. Es ist einfach nicht gelaufen. Also von Kilometer 1 hat er schon Zeit kassiert und es war kontinuierlich immer ein paar Sekunden. Und ja, es war dann doch über eine Minute auf Remco Evenepoel und knappe Minute auf Tadej Pogacar. Also das hat schon natürlich das Gesamtklassement Konturen angenommen und setzt Wisma auch unter Druck, was man jetzt bei den weiteren Etappen bis zum ersten Ruhetag wirklich gesehen haben, dass die einen neuen Plan brauchen, als das, was sie eigentlich vorgehabt haben.
Auch noch erwähnenswert rund um die Etappe 5, leider bereits nach Etappe 1 oder in Etappe 1 durch Sturz ausgeschieden, war ja auch mitunter Teil Mitfavorit, dass man Evenepoel ein bisschen herausfordern kann. Filippo Ganna war leider nicht dabei beim Zeitfahren und was man vielleicht auch noch ansprechen sollten aus österreichischer Sicht ist, Felix Gall hat ja doch auch einiges an Rückstand aufgerissen. War das im zu erwartenden Rahmen? War das mehr, als du gedacht hättest?
Ja, also für Felix war es natürlich ein schweres Zeitfahren und mit 3 Minuten Rückstand schon relativ viel. Aber man muss ein bisschen differenzieren. Es war die erste Woche für den Felix extrem hartes Terrain. Von den Klassikern liegt ihm leider gar nicht. Es ist auch, dass er im Frühjahr keine Klassiker-Rennen gefahren ist, wo er da es eigentlich üben hätte können. Also er hat rein auf die Rundfahrten spezialisiert. Und die ersten Etappen, er war von der Positionierung oft zu weit hinten. Auch sein Team hat ihm da ein bisschen zu wenig unterstützt. Und somit hat er da die erste Woche sehr viel Körner verbraucht, die was ihm dann im Zeitfahren ein bisschen gefehlt haben. Also er ist einfach schon müde ins Zeitfahren rein im Vergleich zu den anderen Topstars, die was im Feld vorne aufgehalten haben. Und das hat den Zeitrückstand, glaube ich, gemacht. Aber bergauf macht er mal einen extrem starken Eindruck. Also er ist oft weit hinten gewesen, ist am Berg nach vorne gefahren. Also da zählt er schon auf jeden Fall zu den 5, 6, 7 besten Bergfahrern bei der diesjährigen Tour de France. Also das lässt hoffen. Aber natürlich 3 Minuten im Zeitfahren ist ein Rückstand, wenn man ums Podium kämpfen will mit Tadej, Jonas und Remco. Wenn da nichts passiert, einer krank oder durch Sturz ausfällt, ist der Rückstand dann eigentlich nicht mehr zum Aufholen. Aber die Tour schreibt viele Geschichten und ja, die Chance lebt für den Felix nach wie vor. Und noch auf den Filippo Ganna zurückzukommen, also er hätte, glaube ich, auch wirklich eine Chance gehabt, das Zeitfahren zum Gewinnen, er hat sich extrem darauf vorbereitet, 30 Kilometer flaches Zeitfahren und ja, es hätte ihm eigentlich auch in den Karten gespielt, weil der Wind im Beginn schwächer war als wie zum Schluss. Und Filippo Ganna wäre definitiv früher gestartet als die 3 Topstars und somit glaube ich, dass er das Zeitfahren gewonnen hätte, weil Edoardo Affini, Dritter im Zeitfahren, war auch nicht zum Erwarten. Er ist sehr früh gestartet. Auch ein Bruno Amerei, Teamkollege von Felix, ist natürlich französischer Zeitfahrmeister, aber unter den Topstars in der Welt ist er zwischen Platz 10 und 15. Also Filippo Ganna wird dem sehr nachtrauern, glaube ich. Erste Etappe bei der Tour ausscheiden ist schon bitter. Und dann eigentlich ja, mit so einer Zeit von in der ersten Woche, was im maßgeschneidert gewesen wäre, ist natürlich moralisch. Also er fällt das sicherlich in ein Loch, wo er jetzt wieder raus muss.
Letzte Frage zur Etappe 5. Primož Roglič und Florian Lipowitz.
Ja, also aus Red Bull Bora Hansgrohe Sicht hat der Lippo in ja, Primož Roglič doch Zeit abgenommen, war auch nicht so zum Erwarten. Also Primož eigentlich auch Olympiasieger im Zeitfahren. Aber ja, die Jugend drückt nach und ja, das Alter nagt ein bisschen an Primož, aber man darf ihm nicht abschreiben. Also er weiß, wie prinzipiell 3 Wochen Radrennen funktioniert, hat es schon oft bewiesen, war ganz, ganz knapp vom Toursieg, Vuelta schon gewonnen, natürlich auch mit vielen Stürzen oft ausgeschieden. Also das ist bei ihm Hopp oder Drop. Aber ja, es schaut aktuell mit der Doppelspitze bei Red Bull Bora Hansgrohe eigentlich als ganz eine coole Situation fürs Team.
Nach dem Zeitfahren war es ein bisschen die Tour de Tadej, zumindest hat sie es so anlassen, weil er nicht nur in Gelb gefahren ist mit dieser Etappe, sondern auch das Grüne, also das Sprintertrikot und auch das Bergtrikot kurzfristig innehatte. Unterstreicht es seine Dominanz?
Ja, also natürlich ist er sehr früh in der Tour, aber man sieht, dass er bei jeder Etappe vorne dabei war. Egal, ob es jetzt die kleinen Bergwertungen im Finale waren, ob es bei den Sprints war, das heißt, er hat immer irgendwo Punkte gesorgt und das zeigt die Parcoursführung, wie schwierig sie war, wenn er da den, ja, nach 5 Etappen, außer ein Jungprofi, wenn er noch so jung wäre, hätte er es auch angeführt. Also er ist schon Orgeleistung, ja, was es widerspiegelt, was er für Ausnahmeathlet und aktuell einfach oben drüber sticht, über alle anderen, knapp dahinter der Jonas, aber dann geht schon ein Loch nach hinten auf. Also Tour de Tadej haben wir bis jetzt schon gesehen und werden wir, glaube ich, auch noch sehen.
Schauen wir, ob es auch ein Tadej de France wird in Paris. Fertig mit den Schenkelklopfern. Kurz und knackig zur Etappe Nummer 6. Solosieg Ben Healy.
Etappe 6 war von der Topografie her die erste Etappe, wo die Ausreißer, die Fluchtgruppe wirklich Chance gehabt hat und die Chance ist auch ergriffen worden. Es war extrem schwerer Start. Jeder wollte in die Fluchtgruppe, weil er gewusst hat, okay, heute ist eine Chance. Und ja, es ist eine extrem starke Gruppe, auch mit Mathieu van der Poel, Ben Healy. Und ja, Ben Healy hat dann am Ende des Tages gezeigt, was er für Klasse hat. Er hatte schon in Vergangenheit bei Baskenland-Rundfahrt und so weiter Solofluchten hingelegt. Und er ist, so wie Remco aerodynamisch am Rennrad sitzt, sitzt Ben Healy aerodynamisch auf seinem Rennrad. Also auf seinem Super Six mit Zeitfahranzug, wo er die Ärmel abgeschnitten hat, dass sie einfach fast bis zum Ellbogen gehen oder fast über den Ellbogen. Und er hat das Finale hingelegt, unglaublich. Und auch jetzt im Nachhinein gesehen, hat er bis zum Ziel hat er gekämpft um jede Sekunde. Und ja, wie wir jetzt wissen, hat ihm das dann auch das gelbe Trikot gebracht, weil wenn er nur auf Etappensieg gefahren wäre, damals schon, wäre es egal, ob er jetzt mit 2 Minuten oder mit 10 Sekunden oder 20 Sekunden kommt. Gewonnen ist gewonnen. Aber er hat bis zum Zielstrich hat er alles gegeben und hat 2 Minuten 44 Vorsprung gehabt. Also es war eigentlich keine Notwendigkeit, aber vielleicht hat er das im Hinterkopf schon gehabt, dass sich noch einmal die Chance auftut und ja, zu der Etappe kommen wir dann eh noch.
Apropos Sekundenkrimi, beziehungsweise Minutenkrimi in dem Fall mit Ben Healy, Mathieu van der Poel hat nochmal vorgelegt.
Tadej war in Gelb und ja, ein Mathieu van der Poel hat nochmal zurückgeschlagen, hat sie nochmal gebettelt und wirklich um eine Sekunde das gelbe Trikot zurückerobert. Also die zwei verstehen sich auch wirklich gut. Und ja, es war schön zu sehen, dass der Tadej nicht um alles in der Welt, also es wäre für ihn kein Problem gewesen, in dem Finale das gelbe Trikot zu behalten, aber er hat die, wenn es einfach nicht um einen Etappensieg geht, dann hält er auch die Füße mal still. Und dann gibt er auch einmal das gelbe Trikot ab. Das Team ist ein bisschen weniger in der Verantwortung, obwohl UAE immer in der Verantwortung ist mit ihm. Aber es ist dann doch ein bisschen weniger Medienarbeit, wenn man nicht das gelbe Trikot hat, die Interviews. Also da war er, glaube ich, nicht böse, dass Mathieu van der Poel das noch einmal ihm abgenommen hat.
Sehr nett fand ich auch, dass kurz nach der Rückeroberung des gelben Trikots durch Mathieu van der Poel dann die Instagram-Nachricht publik geworden ist, wo dann der Mathieu van der Poel an den Pogacar gerichtet schreibt, ob er denn meint, dass die Sekunde reicht, um das gelbe Trikot nach Paris zu tragen.
Ja, das ist schon. Da rennt natürlich auch der Schmäh und das macht ja das auch aus. Also die sind ja, sagen wir, die meisten auch sehr, sehr gut befreundet. Und ja, wenn es ehrlich auf der Straße ausgefahren wird, dann ist das schon sehr cool mit anzusehen. Ja.
Apropos ehrlich auf der Straße ausfahren, Etappe 7, Mur de Bretagne. Pogacar attackiert auf der letzten Runde, dem letzten Anstieg. Vingegaard kann folgen. Wie analysierst du diese Zielsituation?
Ja, Etappe 7 war wieder ganz klar, wenn der D auf Etappensieg fahren kann, dann lässt er sein Team auch fahren. Und bin ich gespannt. Also es ist schon extrem viel Aufwand, was UAE betreibt, aber Etappensieg bei der Tour hat natürlich auch eine Wertigkeit und ja, da hat, glaube ich, auch das Ziel, nämlich Mark Cavendish, die meisten Etappensiege bei der Tour ab zum Luxen. Das heißt, er darf eigentlich auch keine Etappe auslassen in seiner Karriere. Und ja, Mur de Bretagne ist schon ein schwerer Berg. Es ist auch zweimal gefahren worden. Und der Sprint bergauf, der D in absoluter Topform, ist sehr, sehr schwer zum Schlagen. Und ja, er hat es dann bewiesen, hat dann vor Jonas Vingegaard gewonnen und extrem erfreulich. Position 4, Felix Gall. Also ja, er hat gezeigt wirklich, dass er, wenn es bergauf geht, dass er ganz vorne mit dabei ist. Und ja, also ihm ist schon wirklich einiges zuzutrauen. Und da hat er auch seinem Team bewiesen, hey Burschen, ich bin da, vertraut's mir. Ich kann wirklich vorne bei der Tour mit reinfahren.
Das war wirklich extrem beeindruckend. Was auch auf Etappe 7 passiert ist, was an die vielen Geschichten, die die Tour de France schreibt, und vor allem dieses Jahr lasst es ja noch wirklich sehr, sehr vielen spannenden Parallelstories an. Es gab einen Sturz mit einigen Verwickelten, darunter Buitrago, dann war Luis Barret und Almeida.
Ja, das ist leider Gottes die Tour, ja. Und der Sturz ist auch relativ, also eigentlich vorne in der Gruppe passiert, wo wirklich auch dann, ja, Buitrago, Almeida schwer gestürzt sind und wirklich viel Haut und Verletzungen hinterlassen hat. Und bei der Tour zu stürzen ist extrem schwierig, weil der Körper einfach regenerieren muss, die Zellen wiederherstellen muss und das frisst so viel Energie. Und das ist in der Regeneration ein Wahnsinn, wie viele Körner dann fehlen. Das merkt man dann einfach bei dem Niveau, wo sich die Tour de France befindet. Also Buitrago kämpft hinten ums Gruppetto und wäre eigentlich ja Top-5-Kandidat gewesen. Und Almeida, ja, mittlerweile leider ausgestiegen. Und das tut natürlich auch am Team UAE extrem weh. Almeida doch heuer in absoluter Topform, ist auch die Etappe einfach für den Tadej schon wichtig gewesen, war bergauf. Der letzte Mann vor ihm hat ihm auch zum Sieg geführt. Also das kann dann schon schlussendlich den Unterschied einmal ausmachen von Wismar zu UAE.
Almeida ist ja, du sagst der Richtige, er ist ja inzwischen ausgestiegen, er musste aufgeben, allerdings erst in Etappe 9. Das heißt, er ist in Etappe 8 tatsächlich mit gebrochener Rippe an den Start gegangen und hat sie das angeschaut, hat einmal versucht, das weiterzufahren. Kann man das einschätzen? Kannst du das in Worte fassen, was das für ein Commitment ist, einfach mit einer gebrochenen Rippe in dem höllischen Tour de France-Tempo einfach weiterzufahren? Ist das so viel Commitment für den Kapitän, für den Teamplan, für den Sieg?
Ja, die Radsportler sind mitunter die härtesten Knochen im ganzen Sport, was herumlaufen oder herumfahren beim Radfahren. Also die Stürze wieder aufsteigen, nachfahren, Blut verschmiert, Brüche und es wird weitergefahren. Das verglichen mit anderen Sportarten ist brutal. Und wenn man, so wie beim Team UAE, da steckt der richtige Plan dahinter, wie fahren wir jede Etappe, welche Fahrer werden mitgenommen, und Almeida hat eine ganz, ganz wichtige Rolle für Tadej Pogacar. Und wenn er irgendwie aufs Rad aufsteigen kann und treten kann, dann wird das natürlich probiert. Das ist, er will es selber, er ist es dem Team schuldig, er ist es Tadej, er weiß auch, wie wichtig er für ihn ist. Und somit wird es wirklich probiert, bis nicht mehr geht. Aber das Niveau bei der diesjährigen Tour ist so hoch, dass es dann, ja, leider Gottes hat man es gesehen, dann, wenn man nicht 100% fit ist, kann man nicht einmal im Feld mitfahren, geschweige vorne helfen. Und dann ist natürlich irgendwann die Sinnhaftigkeit, nur mit zum Fahren, um im Gruppetto zu sein, bringt dem Team nichts, bringt ihm selber nichts. Deswegen, ja, dann leider Gottes der Ausstieg.
Etappe 8 hat schlussendlich Milan vor Merlier gewonnen diesmal. Wout van Aert hat sich das erste Mal in dieser Tour eigentlich zu Wort gemeldet, gezeigt. Man hat ihn das erste Mal überhaupt irgendwie bewusst aktiv mitbekommen, zumindest ging es mir so. Und Milan hat allerdings noch Strafsekunden ausgefasst für Rempeleien im Sprint mit Mathieu van der Poel.
Ja, die gelben Karten und solche Strafen ist extrem schwierig, weil man könnte den ganzen Tag im Feld, geht es einfach eng zu, da muss man mal den Ellbogen einmal ausfahren. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern da probiert man eigentlich einen Sturz oft zum Verhindern oder in eine Position zum Kommen. Also das gehört zum Radsport dazu, und da ist auch kein Fahrer den anderen irgendwo böse. Klar gibt es ein Reglement und das muss ja irgendwo exekutiert werden, aber es ist natürlich im Radsport ganz, ganz schwierig, weil das halt ja irgendwelche Kommissäre bewerten, was wird gesehen, was wird nicht gesehen, lass es durchgehen. Aber sagen wir mal, so ein bisschen, ja, eine Grundordnung tut es wahrscheinlich nicht schlecht, aber man darf die einzelnen Strafen, glaube ich, nicht zu heiß kochen, als was es am Ende des Tages ist. Und Etappe 8 war dann wieder eine für die Sprinter, und es haben auch, sage ich mal, alle Teams gewusst. Also es hat mal keine Attacken gegeben zu Beginn der Etappe, weil es klar war, okay, das macht eigentlich keinen Sinn, Etappe 8 und Etappe 9 zum Attackieren, weil es kommt sowieso am Massensprint. Und Etappe 8 war dann auch so. Da muss man sich dann vielleicht auch von der Parcoursführung überlegen, weil das ist Fahrt zum Kommentieren, Fahrt zum Zuschauen. Wer schaut sich gern 150 Kilometer, wenn nur fällt, quasi dahinrollt? Das war noch immer sehr, sehr schnell. Aber da passiert wenig. Also, ich finde reine Sprinter-Etappen wichtig für die Tour de France. Das gehört dazu. Aber meiner Meinung nach würde ich die Etappe 70 Kilometer machen, 5, 6 Sprintwertungen einbauen. Dann wäre von Beginn an richtig was los. Interessant zum Zuschauen. Die Zuschauer würden das packen. Und man hätte eine geile Show. So wie Etappe 8 war, war es eigentlich Fahrt. Der Massensprint war zum Schluss wieder geil. Und Jonathan Milan ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Und ja, hat die Etappe gewonnen. Ihm ist zugute gekommen. Aber das ist der Radsport, dass Tim Elia einen Defekt gehabt hat. Dadurch war er nicht ganz vorne, hat so viele Körner gebraucht, wieder nach vorne zu kommen. Aber mir hat's gefreut, dass der Jonathan Milan, der Mann im grünen Trikot, die Etappe gewonnen hat und ja, auch den Druck, was er gehabt hat, einfach wirklich bestanden hat und im Grün Etappe gewinnen bei der Tour, sehr geil.
Du hast es angesprochen, Etappe 8 und 9 waren eigentlich als Sprinter-Etappen angelegt. Und auch wenn Etappe 8 vielleicht gelegentlich etwas langweiliger zum Zuschauen war, Etappe 9 ist komplett anders abgelaufen.
Ja, Etappe 9 war lustig. Also es war ja flache Etappe, eigentlich gleiche Aussichten wie Etappe 8. Und ja, nach 24 Kilometer war Sprintwertung, und wo es 20 Punkte zum Gewinnen gibt, dadurch, dass Alpecin mit Jasper Philipsen ihren Mann fürs grüne Trikot verloren hat und Mathieu van der Poel schon noch ein Kandidat dafür ist, aber natürlich auf den ersten Etappen auch viele Punkte hergeschenkt hat wegen an Jasper. Ja, attackierter Teamkollege, der Rijkaard, und er geht nach und denkt mal, okay, die fahren jetzt einfach nur bis zur Sprintwertung, holen sie die 20 Punkte, lassen sie wieder einholen. Aber ja, falsch gedacht, ja, wenn die beiden, oder Mathieu van der Poel einmal vorne ist, dann bleibt er auch vorne. Und ja, es war echt interessant zum Lesen, weil von der Teamtaktik her, sein Teamkollege wollte bei der ersten Tour de France, was er fährt, unbedingt einmal am Podium stehen. Und ja, es geht natürlich mit Etappensieg, mit dem Trikotträger oder als aktivster Fahrer. Und das Ziel haben sie eben gehabt. Und alleine den ganzen Tag draußen fahren ist natürlich auch unlustig. Und dann haben sie im Team gefragt, okay, wer würde sie denn aufopfern? Und Mathieu hat gesagt, passt, ich bin dabei. Und somit haben sie das dann ja wirklich zu zweit durchgezogen. Und es hat zwar der Wind ihnen ein bisschen in die Karten gespielt, weil doch guter Rückenwind war, aber es hätte fast gereicht. Also über 50 km/h Schnitt, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die sind ständig auf der geraden 55, 56 haben die fahren müssen, dass man mit den Kurven, mit bergauf, bergab überhaupt den Schnitt erreicht. Das war die zweitschnellste Etappe der Tour de France ever und definitiv das schnellste, was zu zweit jemals gefahren worden ist. Also unglaubliche Leistung von den zwei und es hätte eigentlich auch den Sieg verdient gehabt. Aber natürlich schauen sie für die Sprinter, Massensprint, lassen sich die Teams natürlich auch nicht entgehen. Es war dann zwei, dreimal Windkantengefahr. Und ja, es hat sogar Remco Evenepoel dann Führungsarbeit für Tim Melier. Ist auch nicht selbstverständlich, dass der Mann fürs Gesamtklassement dort die Aufgabe übernimmt. Und es hat ihm zwar eh auch im bisschen leid getan in Remco, weil auch der Mathieu van der Poel ein sehr, sehr guter Freund von ihm ist. Aber natürlich fährt er im Rennen nicht für seinen Freund, sondern für seinen Teamkollegen. Und somit hat dann Tim Melier, der schnellste Mann aktuell bei der Tour de France, der europäische Meister, den Etappensieg bei Etappe 9 geholt.
800 Meter vorm Ziel ist er schlussendlich gestellt worden. Es liegt jetzt natürlich auf der einen Seite der Gedanke nahe, dass man sagt, mei, wäre die Strecken nur 1 oder 2 Kilometer kürzer gewesen, was ist vielleicht ausgegangen, stimmt aber nicht ganz, weil entsprechend früher, natürlich greift das Peloton an, entsprechend früher wird einfach auf Kampf gefahren von hinten. Also in einem Sprint-Finish, was ist realistisch, wahrscheinlich nie ausgegangen, oder?
Na, eigentlich nicht. Also, solange im Feld nichts passiert, kein Sturz oder Defekt, war es eigentlich eine aussichtslose Aktion. Aber Mathieu van der Poel ist es trotzdem zuzutrauen. Also, sie haben es taktisch zu zweit wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, ich habe dann auch zum Schluss noch im belgischen Fernsehen ein Interview gehört. Und da hat der Rickard gesagt, dass im Nachhinein der Mathieu ihm im Bus erzählt hat, wenn sie durchgekommen wären zu zweit, hätte er ihm die Etappe gewinnen lassen. Und er hat gesagt, hey Mathieu, wieso sagst du mir das nicht vorher? Da hätte ich nochmal ein bisschen mehr eingetreten. Also, es war eh Schwachsinn, weil er war komplett tot natürlich, wenn man 174 Kilometer mit Mathieu vorne an der Spitze ist und für alle, die was selbst an Power Meter am Rad haben, er hat Durchschnitts-NP von 363 Watt auf der Etappe gehabt. Also unvorstellbare Werte,
Wahnsinn.
was die beiden da geleistet haben.
Schön auch das Siegerinterview, wo sie ihn gefragt haben, den Rickard. Er hat dann einfach gemeint, so mit heute kann er eigentlich heimfahren.
Ja, also man muss sich das erst einmal trauen, generell und speziell vor einer Etappe 10 im Zentralmassiv. Also wenn man sie am Tag vorher so die Kante gibt und am nächsten Tag die Beine, wie sie die anfühlen und man weiß Kilometer 0 und es geht rauf zur ersten Bergwertung. Pah, wenn man da wirklich schwere Beine hat und von Kilometer 0 abreißt, was mit so einer Vorbelastung absolut passieren kann, dann war es eine 50-50 Chance, ob er die Etappe im Zeitlimit schafft oder nicht, ja.
Apropos Etappe 10, was für eine Etappe. Gestern ist so viel passiert, es war so eine schwere Etappe. Was sind deine Gedanken dazu?
Etappe 10 ist normalerweise, oder der 10. Tag bei der Tour de France ist eigentlich Ruhetag. Und durch den französischen Nationalfeiertag ist sogar der Ruhetag bei der Tour de France um einen Tag nach hinten verschoben worden. Und natürlich auch die Topografie. Also Zentralmassiv ist eines der schwierigsten Gebiete überhaupt. Es geht nur bergauf, bergab. Es gibt keine langen Berge, aber einfach 3, 4, 5 Kilometer Berge. Und es waren 4.500 Höhenmeter. Und natürlich alle Franzosen top motiviert, da in die Spitzengruppe zu gehen und auch den Etappensieg zu holen. Andererseits natürlich fürs Gesamtklassement. UAE mit Tadej Pogacar in Gelb, Jonas Vingegaard mit Wismar, was Zeit gut machen müssen. Also war natürlich eine extrem harte Etappe und natürlich auch der Kampf um die Fluchtgruppe, das hinten zum Kontrollieren, dass die richtige Fluchtgruppe geht, dass keine gefährlichen Männer im Gesamtklassement vorne sind. Und dann im Beginn natürlich auch die Taktik von UAE, man weiß, okay, Bergetappe, Bergankunft, Tadej Pogacar will die Etappe gewinnen. Das heißt, der Plan von UAE vor der Etappe war, Fluchtgruppe gehen lassen, Tempo hinten kontrollieren, auf maximal 2 Minuten aufgehen lassen und zum Schluss im Finale dann das Tempo schwer machen und wie auf der Mühe der Bretagne am Bergaufsprint, wo der Tee fast unschlagbar ist. Von der anderen Seite auch von der Fluchtgruppe her natürlich auch die erste Etappe, wo es wirklich ums Bergtrikot geht. 7 zweite Kategorie und 1 dritte Kategorie. Das heißt, da positionieren sie die Fahrer aufs Bergtrikot. Und auch ein Franzose, Lenny Martinez, hat man gesehen, er war bei jeder Etappe mit dabei. Er wollte unbedingt in die Fluchtgruppe und hat auch geschafft. Also er hat die ersten 4 zweiten Kategorie Bergwertungen gewonnen und dann auch das Trikot am Nationalfeiertag übernommen, also Top-Leistung von Lenny Martinez. UAE hat man gesehen, dass es im Team ein bisschen Probleme gibt, nicht bei ihm, also er ist extrem stark, Tadej, aber mit dem Ausfall von Almeida, natürlich ein ganz wichtiger Mann, was fehlt, dann Pavel Sivakov, eigentlich neben Adam jetzt der zweitstärkste Bergfahrer im Finale für Tadej, war ganz, ganz früh im Gruppetto. Also ich glaube, dass da auch irgendeine Krankheit schlummert. Und das heißt natürlich, 2 Mann für die Berge, für Tadej, macht es extrem schwierig, so eine Etappe zu kontrollieren. Wären die beiden dabei gewesen, hätte er definitiv um einen Etappensieg mitkämpft und hätten sie das kontrolliert. Aber es hat eigentlich den ganzen Tag Tim Wellens und Nils Bolit fahren müssen. Tim Wellens, wenn es bergig war, im Beginn hat er es kontrolliert. Nils hat probiert, dabei zu bleiben. Und wie die Gruppe gestanden ist, ist dann nur der Nils alleine gefahren. Und dadurch ist dann die Gruppe auf 4 knappe oder ein bisschen über 5 Minuten sogar aufgegangen. Und dann ist die Entscheidung bei UAE gefallen, okay, wir fahren heute nicht auf Etappensieg, sondern wir kontrollieren das Rennen und hat es zum Kommentieren extrem spannend gemacht und zum Zuschauen, weil wir für einmal 2 Rennen im Rennen gesehen haben. Wir haben vorne gesehen die Spitzengruppe, wo es um einen Etappensieg geht und wir haben hinten im Feld den Streit ums gelbe Trikot gehabt, wo auch Wismar natürlich einen Plan gehabt hat. Und vielleicht schauen wir zuerst zum vorderen Streit, zum Etappenerfolg. Es war ja IF mit Ben Healy wieder vertreten. Er hat auch 3 Teamkollegen gehabt und die Gruppe war extrem groß. Und wenn so eine große Gruppe geht, ist die Einigkeit eigentlich sehr gering, weil keiner mag für einen anderen wirklich fahren. Alle fahren nie durch. Und somit war das spannend zum Sehen und ja, es war eigentlich der Favorit mit dem Etappensieg von Ben Healy, war natürlich er. Und für ihn war auch lange unklar, vor der um Etappensieg. Oder geht es um Gesamtwertung? Und dadurch eben, dass das Loch dann auf 5 Minuten aufgegangen ist, ist dann auch bei IF die Entscheidung getroffen worden, okay, wir fahren nicht auf Etappensieg, sondern wir fahren ums gelbe Trikot. Dann haben sie seine Teamkollegen mal vorne eingereiht und vor die letzten 3 Bergwertungen hat dann Ben Healy das Zepter in die Hand genommen, gezeigt, okay, er will ums gelbe Trikot fahren. Er hat dann das Tempo so schwer gemacht, dass nur mehr 8, 9 Fahrer mitfahren haben können und er ist von der ersten Position an immer weggegangen. Weil natürlich die anderen haben auch gewusst, okay, er will das Gelbe, das heißt, er muss er fahren. Wismar Liesebike war auch mit 2 Mann vertreten, also das war auch spannend zum Sehen, weil natürlich an Simon Yates Giro-Sieger und auch Helfer für Jonas Vingegaard in die Gruppe zum Schicken, beweist auch, dass die schon unter Druck stehen. Weil natürlich bis jetzt keine Etappe gewonnen, Jonas im Zeitfahren viel Zeit kassiert. Also es wird schwer, die Tour zu gewinnen. Und auch ein Etappensieg Mann gegen Mann, der Tee gegen Jonas, ist auch schwierig. Und somit haben sie da auch die Chance für den Etappensieg genommen und wäre auch möglich gewesen als Relaisstation natürlich für Jonas Vingegaard, aber natürlich auch die Option für einen Etappensieg und das haben sie dann wirklich auch perfekt gemacht. Also dann Simon Yates die Etappe gewonnen und Ben Healy unglaublich, wie der gefahren ist, gefightet hat und ja, es war dann extrem spannend, weil natürlich dann 24 Sekunden, glaube ich, Rückstand von Ben Healy und dann war es echt ein Sekundenkrimi. Und hinten hat dann Wismar wirklich das Rennen schwer gemacht. Jorgensen, der auch vom Wismar noch im Gesamtklassement weit vorne ist, hat probiert, das Rennen schwer zu machen, zum Attackieren, aber der D war sofort am Hinterrad. Und das hat das Rennen dann wieder sehr, sehr schnell gemacht. Das heißt, der Rückstand ist dann zusammengeschrumpft. Und hat eigentlich dann eine Zeit lang so ausgeschaut, als wie wenn er einfach ja, das gelbe Trikot behaltet. Und am letzten Anstieg hat dann Remco attackiert, aber nicht mit der Entschlossenheit, wie er Tadej Pogacar ist. Dann eingeholt worden, Tadej hat dann einen Antritt probiert. Der einzige Mann, was folgen konnte, war Jonas Vingegaard. Also es war schon beeindruckend, dass er da wirklich im Windschatten bleiben hat können. Aber der Schlussanstieg war einfach nicht schwer genug. Und da jetzt auch riesen Zeitabstände zu nehmen. Und was man auch gesehen hat in der Situation, dass Jonas Vingegaard den Remco als Dritten oder aktuell als Zweiten im Gesamtklassement nicht als Gegner sieht. Weil Remco war distanziert, aber Jonas hat nicht übernommen. Das heißt, eigentlich, wenn er sagt, okay, Remco ist wirklich ein Gegner für mich in den Bergen für Gesamtklassement, dann wäre da der Moment gewesen, wo er gefahren wäre und mehr Zeitabstand zum Remco genommen hätte. Aber er hat sich begnügt, im Windschatten vom Tadej zu bleiben. Somit sind sie dann den letzten Kilometer für die zwei wirklich gemütlich raufgefahren. Und dadurch hat Ben Healy ja, als ihre wieder einmal das gelbe Trikot übernommen. Und ja, freut mich für die Tour, dass die Ausreißergruppe gewonnen hat, dass das gelbe Trikot übernommen hat. Also das macht das Ganze spannend. Und ja, auch von der Thema ist schön, auch wenn es, sage ich mal, nicht wahrscheinlich gewollt war im Beginn, aber durch die mannschaftliche Stärke oder Schwäche dann sich ergeben hat, dass er das gelbe Trikot abgeben hat.
Sehr spannend. Auch interessant, was für einen Begriff oder für eine Definition von gemütlich einen Berg hinaufrollen ein Pogacar und ein Vingegaard zu haben scheinen. Nicht unerwähnt bleiben dürfen wieder mal, das zieht sich ein bisschen durch, Felix Gall und Florian Lipowitz in der gestrigen Etappe.
Ja, also Red Bull Borans-Grohe hat gestern eine extrem defensive Taktik gehabt. Also die waren in keiner einzigen Spitzengruppe irgendwo vertreten. Und die setzen mal ganz klar auf die Doppelspitze Lipowitz-Roglic. Und ja, mir hat gestern auch der Primož, sage ich mal, schon fast ein bisschen überrascht. Ich immer denke, dass der Lipowitz vorne sein wird und der Primož wahrscheinlich abgehängt wird. Aber sie waren beide gut präsent vorne und halten sich da beide Optionen offen. Also für Red Bull schon auch noch eine gute Ausgangslage, um da an die Top 5 mit einem der beiden heranzukommen. Felix Gall, gleiches Szenario. Also das Team war anders. Natürlich französisches Team, französischer Nationalfeiertag, waren zwei Mann in der Spitzengruppe, haben dann aber das hohe Tempo von einem Ben Healy am Ende des Tages nicht mitgehen können. Aber Felix war eigentlich bis zum Schlussanstieg, hat er sehr, sehr gut ausgeschaut. War bei den ersten kleinen Attacken von Jorgensen immer in der ersten Gruppe. Und ja, wie dann die großen zwei attackiert haben, hat es ihm dann auch gekostet. Also dann ist er mit ein paar Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen. Ich habe ein Interview von ihm danach gehört, dass er leider ein bisschen verkühlt ist. Ja, Verkühlung bei der Tour de France ist natürlich bitter. Also es sind ein paar Prozent Leistungsfähigkeit, was man einbüßt. Ich hoffe, dass er das jetzt mit Ruhetag gut auskurieren kann, weil ohne Verkühlung lebt die Chance auf Platz 5, 4, 5, 6. Also die Leistungsfähigkeit hätte er mit der Verkühlung natürlich dann wiederum schwierig. Und dann muss er sich natürlich die Frage stellen, fahre ich auf Gesamtklassement 6, 7, 8 oder gehe ich doch lieber auf Etappensieg? Und ich glaube, da wäre der Etappensieg das Wichtigere, aber natürlich, wenn er 4, 5 fahren kann, dann ist auch die Option Podium natürlich immer vorhanden, weil durch einen Sturz vorne kann man schon einmal am Podium dann auch oben stehen. Also ich finde Felix gerade nicht leicht, die Entscheidung zum Treffen und auch fürs Team. Gesamtklassement ja, nein, Etappensieg. Also, ich denke, dass er die erste wirkliche Bergankunft hat, der Kamm, welche wir wieder live übertragen auf Servus TV, abwartet und danach entscheiden wird, Gesamtklassement oder Etappenjagd.
Spät aber doch, du hast es gerade angesprochen, geht es in den ersten Ruhetag, respektive befinden wir uns zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade im ersten Ruhetag. Wie geht es den Fahrern, wie geht es dem Feld nach den Höllenritten, nach diesem Wahnsinnstempo, eben auch vorhin angesprochen, zweitschnellste Etappe in der Tourgeschichte liegt hinter den Fahrern. Wie geht es denen so?
Ruhetag bei der Tour, da zählt man den Tag immer so einen Abreißzettel, wo man sich am Ruhetag wirklich mal freut, einmal ausschlafen kann, mal nicht den stressigen Touralltag im Bus zum Start, Einschreibkontrolle und ja, man kann einmal ein bisschen ja, längere Massage, seinem Körper was Gutes tun, der Felix mit der Verkühlung schauen, dass er den Griff bekommt, aber natürlich auch ein stressiger Tag, weil es stehen die Pressekonferenzen an. Das heißt, ja, es sind auch keine leichten Tage, die Ruhetage, weil man auch aus dem Rhythmus gerissen wird. Da geht da jeder Fahrer ein bisschen anders um. Die Hälfte vom Feld wird, oder sagen wir mal, es werden 99% werden Radl fahren gehen und die Hälfte von den 91% werden sich sogar belasten, dass der Körper nicht in einen Ruhemodus geht. Also da muss man auch aufpassen, dass der Körper nicht runterfährt und dann am nächsten Tag der Mann mit dem Hammer kommt, wenn die Belastung wieder da ist. Das heißt, eine gewisse Belastung, aber da sind alle Profis genug, um ihren Körper zu können, was braucht man, dass man am nächsten Tag wieder leistungsfähig ist.
Ich fand den Kommentar von Phil Bauhaus auch erwähnenswert. Er fährt zum dritten Mal die Tour de France mit und schreibt oder sagt, er sei jedes Mal ein bisschen darüber erschrocken, wie schnell das alles ist. Ich komme jedes Jahr in Topform an, wie es wahrscheinlich auch 180 anderen Fahrern geht, aber am Ende reicht es nur dafür, am Anschlag zu sprinten und in den Bergen am Anschlag im Gruppetto zu überleben.
Ja, er hat richtig angesprochen, es sind einfach 180 Fahrer in Topform. Und das ist bei keinem anderen Rennen der Welt ist es so, da sind 20, 30 in Topform, weil die anderen bereiten sich für was vor. Und bei der Tour ist das Tempo so horrend schnell, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also die Tour ist in der Hinsicht definitiv das schwerste Sportereignis auf der ganzen Welt eigentlich. Es gibt nichts Härteres als Radl fahren generell. 3 Wochen Landesrundfahrt ist schon der Wahnsinn mit Vuelta, Giro und Tour, aber die Tour 180 Vollprofis, die besten Vollprofis, muss man auch noch sagen, ist natürlich eine gewaltige Aufgabe und für einen Phil Bauhaus als Sprinter, Etappendritter, also super stark. Aber um einen Sieg muss dann natürlich schon einiges passieren, dass er wirklich um einen Sieg dann mitfahren kann.
Wie geht's, meinst du, den Favoriten mental? Ist ein Tadej Pogacar dort, wo er gerade sein möchte? In welcher mentalen Verfassung würdest du Jonas Vingegaard sehen? Und wie steht's um Remcos, ja eigentlich erklärtes Ziel, die Tour gewinnen zu wollen dieses Jahr?
Ja, also wenn man sich mal die großen zwei anschaut, Jonas und Tadej, spannend, glaube ich, da ein bisschen hineinzublicken, weil von der persönlichen Leistungsfähigkeit und wie die Tour gelaufen ist, Tadej im Vorteil. Er hat gelbe Trikot, er hat Vorsprung auf Jonas, aber das Team ist bei Wismar aktuell topfit. Sie haben keine Ausfälle, keine Krankheit im Team und bei UAE doch jetzt schon mit zwei Mann, mit Almeida Ausfall und Sivakov, wo irgendwas schlummert. Also das wird auch in der Day irgendwo belasten, weil sie das Rennen, ihren Plan nicht so fahren können, wie sie es gerne hätten. Aber gut, der Day braucht am Ende des Tages nur mit Jorgensen oder Vingegaard mitfahren. Aber natürlich kann das in den richtigen Bergetappen schon zu Situationen führen, wo das für ihn problematisch sein kann. Also ich hoffe für den Day, dass der Pavel Sivakov wieder frische Luft bekommt und wieder seine Leistung abrufen kann. Dann ist der eine Ausfall von Almeida zum Verschmerzen. Aber mit zwei ist der Vorteil mannschaftlich natürlich bei Wismar. Und beide Mannschaften geschieht nichts per Zufall. Die wissen genau, was sie tun. Und die wissen auch von deren Schwächen von anderen Teams. Und es wird natürlich probiert auszunutzen. Also das wird extrem spannend zum Sehen, wie sie die Situation verhaltet. Und Remco, ja, der wird ein bisschen frustriert sein wahrscheinlich, weil ich glaube, das Maximale, was er erreichen kann, ist wieder der dritte Platz. Ist eher Wahnsinn bei der Tour de France. Aber natürlich, wenn man als Ziel weiter nach vorne will, wenn man Dritter schon war und als neuer Eddy Merckx in Belgien natürlich auch die Tour gewinnen will, ist es gegen die beiden schon sehr, sehr schwer, weil wenn die beiden wirklich antreten, ist aktuell kein Kraut gewachsen. Und das macht es für den Remco dann natürlich auch im Kopf schwer, wenn er weiß, okay, wenn die Vollgas geben, ich kann eigentlich gar nicht mit.
Und das als Ausblick oder als Perspektive für jemanden, der selbst ja unweigerlich ein Ausnahmetalent darstellt.
Absolut, also Remco zählt zu einem der besten Radprofis überhaupt. Aber ja, es gibt halt aktuell noch zwei, welche, wenn es um die großen Landesrundfahrten noch einmal oben drüber rausstechen. Und ja, das ist halt in der Zeit, wo man geboren ist. Fährt man halt, hat man auch seine Gegner. Aber ich glaube, in Remco sein Jahr wird auch noch kommen. Und ich bin mir schon sicher, dass er einmal die Tour de France auch gewinnen wird.
Starke Sache. Wer hat sonst noch an Sachen zu, wir sagen ja in Österreich, Kiefeln, sagen wir es vielleicht ein bisschen allgemein verständlicher, wer hat sonst noch an Sachen zu knabbern am Ruhetag? Spüren ein Felix Gall und ein Florian Lipowitz Druck nach den bisherigen Leistungen und mit dem, was vor ihnen liegt?
Druck ist bei der Tour ganz normal. Also wenn man als Kapitän oder Co-Kapitän wie der Lippo dabei ist, eher bei seiner ersten Tour, wird schon geschaut, dass das Team nimmt den Druck komplett weg. Also die sagen, Primož ist der Kapitän, er ist der Helfer, aber natürlich weiß er und Team intern, dass es natürlich anders ist. Aber ja, Druck ist vorhanden. Sie haben beide starke Leistungen gezeigt. Auch Felix bis jetzt ohne Sturz durchkommen. Also das ist super. Also er hätte echt das Potenzial, 4-5 zum Fahren. Ich hoffe, dass er die Verkühlung, dass er das mit dem Ruhetag wegbekommt. Und dann hat er auch noch eine Etappe, wo er wieder ins Rollen kommt. Und dann kommt Hautacam, wo es dann wirklich heißt, Farbe zum Bekennen. Und da wird man sehen, kann er das Gesamtklassement fahren. Und ich glaube, das Ziel muss auch sein, jetzt einmal auf Position 4, 5 realistisch eine Chance zu haben, weil dann wird er auch weiter auf Gesamtklassement fahren. Wenn das nicht erreichbar ist, sollte er, glaube ich, auch wenn es schwer ist, wirklich mal 20 Minuten Zeit kassieren, dass er dann den nächsten Bergetappe in die Fluchtgruppe gehen kann und vielleicht wieder Col de la Loz, wo er schon Königsetappe gewonnen hat, noch einmal einen zweiten Versuch startet, die Königsetappe zu gewinnen.
Du hast es jetzt erwähnt, wir haben es auch in unserer ersten Folge schon besprochen, mit Etappe 12, 13 und 14 warten dann drei absolute Hammertage in den Pyrenäen auf das Feld. Etappe 13, das Bergzeitfahren. Wie schätzt du jetzt, wo wir eine Tourwoche schlauer sind, quasi, wie schätzt du diese drei Hammertage ein und hast du jemanden auf der Rechnung für kommende Woche, über den wir bis jetzt vielleicht noch gar nicht geredet haben?
Ja, also jetzt geht es dann wirklich ums Gesamtklassement, aber wird nach den drei Pyrenäen-Etappen wissen, wie schaut das Podium wirklich aus oder wie wird sich die Top 10 gestalten? Da sind doch noch einige Leute drinnen, die was herausfallen werden. Also auch Ben Healy wird nicht ums Gesamtklassement wahrscheinlich fahren. Also vielleicht probiert er es sogar, aber er hat doch jetzt so viel investiert, dass es schwierig wird. Und somit ist natürlich Wismar und UAE wird super spannend. Also Wismar wird sehr frühzeitig attackieren. Die werden probieren, UAE das Leben sehr, sehr schwer zu machen. Und da wird man sehen, wie das Team dagegen halten kann. Ob Pavel Sivakov wieder seine Leistung abruft. Und ja, für einen Felix ganz, ganz wichtige Etappen. Auch, ja, Hautacam, ich kenne es von 2008, von meiner Tour, ist ein richtiger Scharfrichter. Und am Tag drauf Bergzeit fahren, wo Felix bei der Tour de Suisse gezeigt hat, dass er ganz, ganz vorne mit dabei ist. Also da wird man schon sehen, wo geht die Reise hin. Und kein normales Zeitfahren, sondern Bergzeit fahren. Das heißt, da ist Tadej natürlich ganz klar im Vorteil. Dann natürlich Etappe 14 wird auch mit zwei Horse-Kategorien in der Mitte und am Ende. Also wird super spannend und super schwer nach 14 Tage Radrennen bei der Tour. Da, ja, geht's zur Sache.
Das Bergzeitfahren schauen wir uns ein bisschen genauer an in einem Video auf unseren Social Media Kanälen in einer Etappenvorschau. Du hast jetzt gerade noch angesprochen, dass Wismar versuchen wird, UAE das Leben extrem schwer zu machen. Das war auch ein bisschen, ich möchte schon fast sagen, dominantes Thema medial in den letzten Tagen, dass eben sich verschiedene Stimmen zu Wort gemeldet haben, dass Pogacar selbst ein bisschen Kritik beziehungsweise eine gewisse Resignation hat laut werden lassen, von wegen, ja, diese Psychospinnchen machen es immer, aber Abdrängen in der Verpflegungszone war einmal Thema. Der Teamchef von UAE hat sie eingeschaltet und gemeint, er findet es auch eigentlich ein sehr aggressives Vorgehen. Und der Toursieger von 1996 und ehemaliger Teammanager Barney Ries, der geht sogar so weit und sagt, Wismar fährt nicht nur aggressiv, sondern seiner Meinung nach sieht er überhaupt kein Konzept dahinter und bezeichnet die Taktik von Wismar als dumm. Ist es so schwierig in Worte zu fassen, worum es da geht, oder wie siehst du das?
Also bei den zwei großen Teams, Wismar und UAE, da passiert gar nichts aus Zufall oder aus Dummheit, sondern da ist alles Plan. Also da jede Attacke, jede Taktik der jeweiligen Etappe hat da wirklich Sinn. Und klar, wenn man jetzt nicht im Team drinnen ist oder nicht der sportliche Leiter oder Teamverantwortliche ist, schaut es von außen vielleicht manchmal komisch aus, weil man nicht weiß, was ist das Endziel, was sie mit diesen Aktionen irgendwo bewirken wollen. Und Wismar ist natürlich bemüht, das Rennen schwer zu machen, weil einfach über eine Minute Zeitrückstand, das heißt nur mit zum Fahren und zum Warten, bis der D attackiert und dann kann Jonas mitfahren oder nicht, ist einfach zu wenig. Das heißt, Wismar muss ein bisschen out of the box denken und auch was machen, wo UAE vielleicht nicht dran gedacht haben. Wo natürlich denkt sich auch der sportliche Leiter von UAE, okay, welche Taktik würde ich als Wismar machen? Und Wismar ist dann wieder so, dass sie sich das natürlich auch denken und die sagen, okay, wir machen genau das Gegenteil, weil die rechnen, dass wir so und so fahren. Und somit kommt es manchmal ein bisschen oder schaut ein bisschen verrückt aus, aber es hat dann doch einen Sinn. Und Wismar, sage ich mal, gegen UAE hat den Vorteil, dass sie einfach noch einen zweiten Mann mit Jorgensen ganz knapp im Gesamtklassement haben. Das heißt, die können auch die Karte Jorgensen spielen. Für ihn wäre es sogar besser, wenn der Sepp Kuss auch noch vorne dabei wäre. Das wäre für einen Tadej jetzt dann wirklich schwierig, dass er auf beiden quasi folgen müsste, weil gestern hat man gesehen, Jorgensen attackiert, Tadej sofort am Hinterrad, dann attackiert Sepp Kuss, will das Rennen schwer machen, dann lässt er Tadej natürlich fahren, weil es ihm wurscht ist. Das wäre für Wismar natürlich noch besser, wenn jetzt noch ein zweiter Mann im Gesamtklassement knapp wäre. Aber ja, zwei Mann hat er da die, glaube ich, wenn er selber nicht irgendwo mal einen schlechten Tag erwischt, hat er im Griff. Und somit wird es für Wismar schon ganz, ganz schwer, da taktisch was zu finden, wo man da die dann aus dem Trikot fährt.
Also muss Ur eh seine Taktik trotz des Ausscheidens von Almeida jetzt gar nicht komplett umdrehen oder komplett über den Haufen werfen.
Ah, sie werden vielleicht schon, dass wir ein bisschen weniger auf Etappensiege fahren können, weil einfach ja manche Teamhelfer einfach früher im Wind fahren müssen. Also wenn die volle Mannschaftsstärke da ist, dann kann ich Nils von Beginn an fahren lassen und auch mit einem Tempo, wo er halt 30 Kilometer im Wind fährt. In der jetzigen Situation muss er die Arbeit für zwei oder für drei machen. Das heißt, er muss nicht 30 Kilometer von vorn fahren, sondern 90. Und das natürlich mit einem geringeren Tempo. Und das macht dann wieder die Möglichkeit für die Ausreißergruppen. Und wenn sie einfach mehr Mann zur Verfügung hätten, fahren sie einfach schneller und gewinnen dann schlussendlich wieder die Bergankunft mit der T. Also es sind mehr Chancen für die Ausreißergruppen, was für die Tour wieder spannend ist. Also zum Zuschauen natürlich und fürs Kommentieren. Und für die ganze Spannung finde ich es eigentlich gut. Aber fürs Gesamtklassement oder für Tadej, der was einfach alles gewinnen will, auch ein bisschen schwierig.
Und abschließend, wie steht es um Soudal rund um Remco Evenepoel und sein ja offenbar zukünftiges Team, aber jetzt natürlich eigenständiges Red Bull-Bohrer Hansgrohe?
Gut, Soudal, Quickstep muss man sagen, sie haben schon drei Etappen gewonnen. Also zweimal Team Melia, Zeitfahren Remco. Also die Tour ist für ihn eigentlich schon einmal Erfolg. Von einer schlechten Tour kann man dann nicht mehr reden. Und wenn er, sagen wir mal, auch aufs Podest fährt, wieder Dritter wird, dann ist es schon eine sehr, sehr runde Sache. Für Red Bull schaut die Sache ein bisschen anders aus. Also die haben jetzt zwar zwei Männer noch in den Top Ten, aber für ganz vorne wird es schwierig und für Etappensieg, wenn man so knapp im Klassement dran ist, wird es auch schwierig. Also entweder wird einer von den beiden mal fürs Gesamt geopfert und die fahren dann auf Etappensieg. Da ist die Frage, wer von den beiden wird es schlussendlich sein? Also ich glaube eher, dass es sinnhaft wäre, an Lipowitz aus dem Gesamtklassement rauszunehmen und auf Etappensieg fahren zu lassen. Und ja, das Gerücht Remco für Red Bull ist natürlich spannend, würde auch passen zu Red Bull. Andererseits ist Red Bull eigentlich nicht die Mannschaft, was große Stars kaufen, sondern sie entwickeln eigentlich Sportler. Also das widerlegt ein bisschen die Theorie. Andererseits, wenn sie die nächsten Jahre Erfolg haben wollen, der einzige Freie ist halt einmal Remco. Und mit dem ehemaligen belgischen Nationalcoach mit Sven van Turnhout, der was ab 1. August bei Red Bull Bora Hansgrohe angestellt ist, ist quasi auch ein bisschen Belgien in die Mannschaft gekommen. Und das ist schon ein Indiz, dass da vielleicht der Remco nächstes Jahr wirklich bei Red Bull am Start ist.
Also es bleibt die nächste Woche spannend, die nächsten Etappen spannend und auch das, was bis nächstes Jahr im Fahrerlager passieren wird. Bernie, danke für das Recap und wir melden uns nächsten Ruhetag noch einmal zurück.
Schauen wir mal, ob wir es zeitlich schaffen, genau.
Und was bis dahin alles passiert ist. Wenn die zweite Woche so läuft wie die erste, dann können wir uns fast nicht melden. Folgt uns auf unseren Kanälen, da erfahrt ihr es als erstes. Spätestens nach dem großen Finale in Paris hören wir uns mit einer finalen Analyse der diesjährigen Tour de France.